Von mir einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Gemeinde, schön, dass ihr da heute da seid. Es sind doch noch einige gekommen. Ja, heute ist ja Pfingsten. Ich finde, es ist tatsächlich kein Tag, den man feiern kann. Es ist ein Tag, den du erleben musst. Pfingsten musst du erlebt haben. Und ansonsten passiert so, wie in einer Umfrage, es war eine Umfrage, wie viel überhaupt irgendeine Ahnung haben, wie viel was Pfingsten eigentlich noch bedeutet. Das Ergebnis war, dass über die Hälfte in Deutschland überhaupt nichts mehr wussten, was Pfingsten ist, was Religiöses. Das war eigentlich noch alles, was gekommen ist, was Religiöses. Ja, es ist das größte Geschenk, was uns Gott so gegeben hat, seinen eigenen Geist. Es ist das, worauf wir, die Gemeinde, ihr Fundament hat, durch den sie wirken kann. Ich bin froh, dass der andere Teil heute hier sitzen darf. Also ich gehe einfach mal davon aus, ja, dass ihr wisst, was Pfingsten bedeutet, dass ihr in der Mehrheit zumindest euer Pfingsten erlebt habt, dass ihr mit dem Heiligen Geist lebt und lebt weiter mit ihm. Und Gott wird uns in eine wunderbare Zukunft hineinführen, und zwar aufgrund der Kraft des Heiligen Geistes. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass viele Christen eben Schwierigkeiten haben in dem Verständnis, wenn es um geistliche Dinge geht. Es ist ja der Heilige Geist. Wir sind mit Gott, wir sind mit dem Geist, wir sind mit der unsichtbaren Welt. Das sind alles Dinge, die geistliche Dinge sind. Und die Kirche hat sich heute sehr darauf konzentriert, in dem natürlichen Bereich zu wirken. Das ist ja alles gut und schön, aber unser Glaube ist etwas Übernatürliches. Es geht hinein in eine Welt, wo wir nur das Bild sind. Gott hat uns, auch die Menschen, nach seinem Bilde geschaffen. Und diese biblische Sichtweise auf den Menschen, da möchte ich heute mal tiefer drauf eingehen. Ich habe es mal eine neue Kreatur genannt. Und ich denke, um überhaupt eine Ahnung zu bekommen, wie der Heilige Geist mit uns, was er mit uns zu tun hat, wie er eigentlich mit uns wirkt, muss man auch erstmal verstehen, denke ich, was ist der Mensch? Was sind wir? Wie sind wir eigentlich aufgebaut? Wie hat uns Gott eigentlich geschaffen? Wie ist das biblisch, geistlich zu verstehen? Und schon Hiob sagte in Hiob 12, 10, wer erkennt nicht an dem allen, dass des Herrn Hand das gemacht hat? Dass in seiner Hand ist die Seele von allem, was lebt. In seiner Hand auch der Geist im Leib eines jeden Menschen. In diesem Vers, ich denke, es ist das erste Mal, begegnet uns Geist, Seele und Leib. Und zwar auch in Bezug auf den Menschen. Der Mensch ist also nicht nur Leib. Der Mensch ist nicht nur Fleisch, sondern er ist Geist, Seele und Leib. Und das ist natürlich die große Frage, was sind eigentlich diese Teile? Wie gesagt, der Leib ist ja noch einigermaßen zu erklären. Den sieht man wenigstens noch. Also, und Hiob erlehrt uns, dass im Regelfall, also der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Jetzt haben wir aber Berichte man muss schon ein bisschen tiefer forschen, aber wir haben Berichte und Erfahrungen auch biblischer Art, wo Geist und Seele sich vom Leib trennen, um etwas aus dieser anderen Welt, aus dieser himmlischen Welt zu erfahren. Und ich denke auch an die ganzen Propheten, die entrückt sind die ihn auf einmal in einer völlig anderen Dimension, in einer anderen Welt sich wiederfinden. Ich denke auch an Paulus, der einfach auch nicht mehr wusste, ist er eigentlich noch im Leib oder schon nicht mehr im Leib? Also, es geht auch, dass es sich trennt. Und zwar, Fleisch und Blut, heißt es, können das Reich Gottes nicht ererben. Fleisch und Blut können nichts aufnehmen vom Reich Gottes. Und darum hat der Mensch auch einen Geist, um zu verstehen, was darüber hinaus ist. Dazu gibt es noch unzählige auch Nahtoderfahrungen. Ich habe euch ja schon öfters gesagt, dass ich da auch sehr, sehr viele Berichte inzwischen gelesen habe. Und es ist wieder einer dazugekommen, der mich wirklich fasziniert hat, von einem absoluten Atheisten, von einem Herzchirurgen, und der auch Studenten ausgebildet hat, und der ausgebildet hat und der ihnen gesagt hat, ja, wenn die Leute zurückkommen und dann von solchen Geschichten erzählen, das ist alles, das sind die letzten Gehirnströme, die noch fließen und so weiter, bis es ihn dann selbst getroffen hat. Und er hat gesagt, alle seine Theorien waren falsch. Es war falsch. Jesus hat ihn, er ist Jesus begegnet und er hat ihn zurückgeschickt. Er hat gesagt, ich will, dass du dieses weitergibst. Und dieser völlige, hundertprozentige Atheist, ist Jesus begegnet und hat das gesagt. Er hat auch gesagt, ich bin kein Prediger, aber ich muss euch das weitergeben. Es gibt mehr. Es gibt mehr als diesen Leib. Es gibt mehr als diesen Körper, und Geist und Seele haben eine andere Zukunft. Erwähnen möchte ich aber auch an dieser Stelle, dass es Praktiken im Spiritismus gibt, die genau das, diesen Zustand dieser Trennung herbeiführen, um ihr Unwesen zu treiben. Also ich habe da auch Berichte sogar vom Spiritisten, von ehemaligen Spiritisten selber gehört, und das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Ich will es auch hier gar nicht weitergeben. Das ist tatsächlich erschreckend, was damit getrieben wird. Also, der Feind macht alles nach. Er weiß, dass Menschen, die diese Erfahrung in diese Welt hineindringen, dass das nie mehr dieselben sind. Und auch dieser Herzchirurg, er ist einfach nicht mehr derselbe. Seine Frau ist immer in die Kirche gegangen und er hat immer gesagt, geh doch du. Es ist eh alles umsonst. Aber anscheinend hat die Frau für ihn gebetet. Ja, die Frau ist schon längst gestorben gewesen, aber das Gebet hat nachgewirkt. Auch eine Predigt für uns, beten wir. Für Menschen, auch die völlige Atheisten sind, völlig egal. Gott kann ihnen begegnen. Ihr kennt immer, wenn ich Moderation habe, am Ende bringe ich immer einen Segen. Und dieser Segen, er, denke ich, erfasst am deutlichsten zusammen diesen Zusammenhang. 1. Thessalonicher 5, 23 heißt es, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre, und jetzt kommt es, euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Mal jetzt nochmal so eine Frage, was unterscheidet den Menschen eigentlich von Pflanzen und Tieren? Es ist ja immer wieder die man hört es heute einfach immer wieder, darum möchte ich das einfach auch mal mit reinbringen, dass der Mensch ja bloß ein weiterentwickeltes Tier ist. Ja, sagen sie heute. Ja, ich sage ja nicht, dass das die Wahrheit ist. Aber wird ja heute auch so proklamiert und wird in allen Schulen und so weiter gelehrt. Aber ist es so? Also Gott schuf die Pflanzen. Gott gab ihnen pflanzliches Leben und sie können sich fortpflanzen. Aber eine Seele wirst du in den Pflanzen nicht finden. Dann gibt es die Tiere. Sie haben einen Körper, der ja auch mit ihrer irdischen Umwelt kommunizieren kann, in Beziehung treten kann. Tiere haben in der Regel Sinnesorgane, wo sie Eindrücke aufnehmen können, ja teilweise abspeichern, auch verarbeiten können. Und sie sind in gewisser Weise sogar lernfähig. Wir haben ab und zu jetzt einen Hund bei uns, und wir hatten an einem Schrank immer so Leckerlis für ihn. Das ist, die sind schon ewig nicht mehr da drin, aber er geht immer wieder hin und will dort. Also er weiß, da dahinter, da war was. Also sie haben einen gewissen Lerneffekt. Ja, und braucht mir auch keiner sagen, dass sie nicht Freude und auch nicht und Leid nicht empfinden können. Das können Tiere auch. Sie haben eine Seele. Tiere haben eine Seele. Aber, und jetzt kommt das große Aber, sie wird gespeist rein vom Irdischen. Was sie irdisch hier erleben, davon wird die Seele gespeist. Jetzt kommen wir zum Menschen. Er wurde erstens mal nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und jetzt kommt es, er bekommt den Atem Gottes, bekommt etwas von Gott selbst. Bekommt etwas von Gott selbst. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Und so wurde er zu einem lebendigen Wesen. Das ist ein großer Unterschied. Er bekommt etwas von Gott selbst. Und das ist der Geist. Und so wurde der Mensch zu einem Wesen, das eigentlich in zwei Welten zu Hause ist. So war es ursprünglich gedacht. Einmal sein irdischer Körper. Und wir brauchen diesen irdischen Körper. Und das ist nicht, der Körper ist nicht gering zu schätzen. Und ich bin eigentlich auch dagegen, dass wir diesen irdischen Körper gering schätzen. Es ist ein Geschenk Gottes. Gott hat uns diesen Körper gegeben, weil wir in dieser Welt, in dieser sichtbaren Welt leben. Und damit wir in dieser sichtbaren Welt überhaupt was tun können, dürfen wir nicht nur Geist sein, sondern müssen wir auch einen Körper haben, der aktiv hier den Zettel hochheben kann. Mach das mal als Geist. Hast ein Problem. Aber nein, Gott hat uns wirklich einen Körper gegeben, um in dieser Welt zu funktionieren, um auch diese Welt, wie er dann sagt, auch einnehmen zu können. Aber der Mensch ist nicht nur ein sichtbares Wesen, sondern er ist auch ein geistliches Wesen. Und so wie der Mensch, der irdische Körper, sehen, riechen, fühlen kann, er nimmt ähnlich wie bei den Tieren, bloß in einer noch viel höheren Art und Weise, kann er es abspeichern, verarbeiten. Alles, was um ihn herum ist. Er nimmt's auf. Er speichert's ab. Er verarbeitet es. Er zieht Schlüsse daraus. Und das ist die Seele, die das tut. Und der geistliche Mensch, der Geist im Menschen, der geistliche Körper, er kann auch sehen. Er kann hören. Er kann geistliche Dinge wahrnehmen. Und er gibt es auch der Seele weiter. Wir haben also zwei Dinge, die Seele speisen können, die unser Denken anregen können. Unsere Entscheidungen. Das ist einmal das Irdische und das ist einmal das Geistliche. Das Geistlich-Göttliche möchte ich jetzt mal sagen, noch dazu sagen. Jetzt wissen wir ja aus dem Paradies, da ist ja was geschehen. Die Sünde kam rein und prompt war diese Verbindung gekappt. Gott hat gesagt, von dem Tag an, wo ihr davon esst, werdet ihr sterben. Adam ist nicht körperlich gestorben, oder? Später dann. Er hat auch nicht sein Denken verloren. Adam hat weiter denken können, also wir lesen davon. Er hat weiter Entscheidungen getroffen und also seine Seele war weiterhin da. Adams Seele war weiterhin da. Und sein Körper war auch da. Was nicht mehr da war, war diese Verbindung, die er zu Gott hatte. Die war gestorben. An dem Tag wirst du sterben. Und Gott hält sein Versprechen. Und Jesus beschreibt es so. Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet nicht verstehen. Mit sehenden Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Also mit den natürlichen Augen kannst du sehen, aber du kannst es doch nicht sehen. Mit den Ohren kannst du es hören und kannst es doch nicht hören. Das meine ich. Also man hört anders, man hört geistlich, man hört, was der Geist sagt. Und das war nicht mehr vorhanden, das war nicht mehr gegeben. Und Paulus drückt es so aus in 1. Korinther 2, 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Könnt ihr mir folgen? Mir ist gestern aufgefallen, man sagt immer, ja, der mag ja nicht. Nein, er kann nicht. Es ist gar nicht möglich. Er kann nicht. Wir müssen sozusagen Priester sein und den Mensch zu Gott bringen und den Menschen das Evangelium bringen, dass sie das Evangelium glauben und dann können sie lebendig werden. Und dann kann ihm die Ohren wieder geöffnet werden, die Augen und auch der geistliche Verstand, das aufzunehmen und zu verarbeiten, was Gott ist, was hier als Torheit beschrieben wird. Das ist unsere Weisheit, das ist das, von was wir als Christen leben. Das bezeichnet die Welt als Torheit. Paulus schreibt es hier ganz klar. Der natürliche Mensch, also da nimmt er die Menschen, die alle leben, aber ohne Christus, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen. Warum? Weil es geistlich beurteilt ist. Du musst es durch den Geist beurteilen. Und wenn dein Geist keine Verbindung mehr hat zum Leben, zum wahren Leben, zu Gott, kannst du es nicht verstehen, was Gott sagt. Was ist jetzt nun die Lösung? Ich habe sie ja jetzt gerade eigentlich schon angesprochen, auf dieses menschliche Dilemma. Ich glaube, das zweite Kapitel im ersten Buch Mose hat eine ganz, ganz starke prophetische Seite. Es waren ja ziemlich viele auch in der Karfreitagsandacht und da habe ich einige solcher Bilder, habe ich euch mal gebracht, wie ich sie auch verstehe. Und wie man sie auch, denke ich, verstehen kann. Dass Gott eigentlich hier von uns spricht. Und auch hier, wir lesen, da formte der Herr den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zur lebendigen Seele. Könnte es sein, ich will ja nur mal in den Raum stellen, könnte es tatsächlich sein, dass Gott hier von uns spricht? Jetzt passt mal auf, in Kapitel 1 war, und da heißt es, der Herr hat alles geschaffen, den Menschen, und es war sehr gut, heißt es. Dann kommt Kapitel 2 und es heißt es, und der Mensch war noch nicht da. Der Mensch war ja noch nicht da. Und dann baut Gott einen Garten für den Menschen. Und ich glaube, hier spricht Gott von uns. Gott nimmt die Erde. Also der Mensch an sich, der Mensch ist geschaffen. Das Unsichtbare ist geschaffen durch das Wort. Gott hat gesprochen, es ward und es ward, weil er es gesprochen hat. Hier sehen wir aber, Gott formt. Er nimmt Erde und formt den Menschen und bläst ihm seinen Odem ein. Das erinnert mich an was. Sind wir nicht irdisch, bevor wir Christus kennenlernen, sind wir da nicht irdisch gesinnt? Wie gesagt, es sind geistliche Dinge hier. Es sind geistliche Bilder. Aber ich denke, dass Gott ja schon wusste, worauf er überhaupt raus will. Gott nimmt hier die Erde, er nimmt irdische Menschen und sagt, ich will was Neues machen. Ich will eine neue Kreatur. ich schaffe hier etwas Neues und gib diesen Menschen meinen Geist und die sollen ins Paradies kommen. Ich will nicht sagen, dass dieser Kapitel 2, dass das jetzt nicht passiert sein soll, aber ich will sagen, das, was da passiert ist, hat Gott so passieren lassen und so niederschreiben lassen, dass wir ein Verständnis davon bekommen, was in seinem Herzen, was seine Gedanken sind. Also, bei Menschen, da nimmt Gott das Material, was bereits vorhanden ist. Das sind die Menschen, die einfach leben. Und daher auch Adam heißt ja nichts anderes Mensch als Mensch und der von der Erde kommt, der von der Erde genommen ist. Gott nimmt irdische Menschen und macht etwas Neues daraus. Und das können wir in 2. Korinther 5, 17 lesen, also damit ihr wisst, dass es keine Spekulationen hier sind, sondern tatsächlich Wort Gottes. Da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er was? Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, 17, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Halleluja. Gott hat eine neue, völlig neue Kreatur. Und ich habe mir das wirklich, auch wenn ich jetzt völlig aus dem Konzept bin, aber ich habe mir das gestern mal so durchgedacht. Gott erweckt unseren Geist ganz neu. Er macht unseren Geist ganz neu. Und dadurch, dass er den Geist ganz neu macht, fängt er sofort an. Gott fängt sofort an, unsere Seele zu erneuern. Sofort. Sobald du Ja zu Jesus sagst, sobald du sagst, Herr, ich gebe dir mein Leben und nimm du meine Sünden, fängt Gott sofort an, in deiner Seele zu arbeiten. Es kommt sofort ein Input, nicht mehr nur von dieser natürlichen Welt, sondern du kriegst sofort, in diesem Augenblick, bekommst du sofort vom Heiligen Geist Input, göttlichen Input für dein Leben. Das ist so, es geht gar nicht anders. Es ist so. Aber der Anfang ist noch nicht das Ende. Es zieht sich hinein in unser ganzes Leben. Und ich sage euch eins, es geht sogar hinein in die neue Welt. Denn was heißt es denn in der neuen Welt? Er wird dort abwischen all ihre Tränen. Also die Heilung auch unserer Seele, all die Verletzungen, die werden in Ewigkeit geheilt werden. Auch in dem Neuen noch, auch in diesem Übergang, es wird Heilung stattfinden. Gott wird abwischen jede Träne. Träne, in der Regel weinst du, weil du Not hast. Ich meine, es gibt auch Freudentränen. Weiß jetzt nicht, ob die damit gemeint sind, sicher nicht. Also es sind die Tränen des Leides, des Kummers. Und die wird Gott abwischen, weil er sieht, was wir hier auch auf Erden machen. Wir haben noch, der Heilige Geist wird Tröster genannt, nicht umsonst. Und er wird bei uns bleiben in Ewigkeit, heißt es. Er wird nicht verschwinden. Er wird nicht verschwinden, wenn wir zu Gott gehen. Er wird bei uns bleiben. Sein Geist wird bei uns bleiben in Ewigkeit. Das ist das Siegel, was er uns jetzt schon gegeben hat. Was tat denn Jesus, als er auferstanden war und dann zu seinen Jüngern eintritt? Er musste keine Tür öffnen, er war auf einmal da. Was tat er da als erstes? Er zeigte seine Hände und seine Seite. Er wollte sehen, dass die Menschen, in dem Fall seine Jünger, an ihn glauben. Dass sie sagten, ja, das ist der Messias. Das ist der, der uns errettet. Das ist der, der meine Sünden trägt. Das war ihm wichtig, dass die Menschen, dass die Jünger an ihn glauben. Bloß dann kommt etwas, was überraschend ist. Aber nicht überraschend, wenn du 1. Mose 2 kennst. Was kommt dann? Johannes 20, 22 heißt es, und als er, also Jesus, das gesagt hatte, blies er sie an. Als wenn uns das nicht schon mal vorgekommen ist, blies er sie an. Jesus geht zu seinen Jüngern und was macht er? Er bläst, nachdem sie an ihn glauben. bläst er sie an und sagt, nehmet hin den Heiligen Geist. Ist das nicht so schon sehr ähnlich von dem, was wir in Mose gelesen haben? Ist es so abwegig, dass das wirklich ein Bild wirklich auf uns ist, dass Gott neues Leben schafft aus dem Alten, aus der alten Erde heraus? Ich glaube nicht. Jesus erfüllt hier, was Gott von Anbeginn voraussagt. Wer glaubt, und das gilt uns, wer glaubt, dass Jesus seine Sünden getragen hat, darum ist dieser Glaube fundamental wichtig. Das ist unser ganzes Fundament, wurde zu einer neuen Kreatur. Und mit anderen Worten, er wurde von Neuem geboren. Und übrigens hat Jesus uns als sichtbares Zeichen die Taufe dafür gegeben, dass wir das auch nachvollziehen können. Dass wir wissen, was uns mit uns eigentlich geschieht, hat uns die Taufe gegeben. Und drum sollen wir uns auch taufen lassen. Und zwar, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht als Baby, sondern wenn wir, weil es ist ja eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und diese Entscheidung für Jesus, die beinhaltet den Tod des alten Menschen, aber auch die Kreation des Neuen. Gott schafft Neues. Und zwar Neues, was nicht hier am Grab endet, sondern Neues vom Geist, Seele, und wir wissen, es gibt eine Auferstehung. Wir wissen, dass das, was ich jetzt auch nachher vom Paradies noch sagen werde, nicht das Ende ist. Gott möchte, er hat den Menschen von Haus aus als körperliches Wesen auch geschaffen. Und ich glaube nicht, dass Gott seine Pläne einfach ändert. Sondern drum heißt es nicht nur, ich will einen neuen Himmel schaffen, sondern es heißt, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Also es wird auch eine neue Erde geben. Und da wird es wieder Menschen geben, die darauf leben. Und das neue Jerusalem kommt vom Himmel auf die Erde. Und wer ist das neue Jerusalem? Das sind die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Die werden auf die Erde kommen. Die werden einen neuen Leib bekommen. Und zwar diesmal nicht einer, der wieder verfällt, sondern ein Leib, der ewig ist, der vom Geist getragen wird, der ohne Sünde ist. Und drum heißt es, ich mache alles neu. Da, wo wir jetzt sagen, ja, was ist denn eigentlich neu geworden? Ist doch, ich habe mich bekehrt zu Jesus, ja, ich habe vielleicht mal die Hand gehoben, aber was ist da neu geworden? Täusch dich nicht. Erstens mal fängt der Heilige Geist hier schon an, er wird es in Ewigkeit mit deiner Seele vollenden, er wird die Seele völlig verwandeln. Wir werden eine völlig andere Perspektive haben, wir werden immer noch dieselben Menschen sein, ich werde nochmal ich sein, aber trotzdem völlig anders denken, keine Zweifel mehr haben. Meint Gott gut mit mir? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? All diese Fragen werden auf einmal obsolet sein. Es wird klar sein, ja, du bist ein Kind Gottes. Ja, du bist König und Priester. Gott hat dich dazu gemacht. All diese, die ganze Zweifel, was uns begegnet heute hier auf dieser Erde, weil wir auf einer Erde leben, die gefallen ist. Und weil wir von einer geistlichen Welt umgeben sind, wo Krieg herrscht. Jesus sagte, ich sah Satan auf die Erde fallen wie ein Blitz. Sollte uns was zu denken geben. Die haben nicht in irgendwo hingeschossen, sondern er kam auf die Erde. Wir sollen Sieg haben über alle Feinde, über alle Macht des Teufels. Das ist mein Abschluss heute dann. Wir werden Sieg haben. Und wir haben jetzt schon Sieg übrigens, ja. Wir haben jetzt schon Sieg. Im Glauben haben wir den Sieg. Aber wir sind tatsächlich, und das müssen wir halt auch wissen, wenn es hier auch nicht so rund läuft, wenn es hier auch mal nicht so läuft, ja, wir sind völlig im Kampf. Wir sind im Kampf. Aber wir haben den Sieger an unserer Seite. Ist das nicht toll? Wir haben den Heiligen Geist an unserer Seite und er kämpft für uns. Und er wird das, was Gott gesagt hat, ich habe eine neue Kreatur geschaffen. Ihr seid von neuem geboren. Es ist eine neue, es ist eine völlig neue Geburt. Es ist wirklich was Neues, weil wir sehen, uns fällt das so schwer zu glauben, weil wir das sehen, was vor Augen ist. Und wenn ich sage, du bist von neuem geboren, dann sagst du, naja, ich schaue aber noch ziemlich gleich aus. Und ich ärgere mich tatsächlich noch über die gleichen Dinge wie vorher. Also ich sehe nichts wirklich von einer neuen Geburt. Im Geist ist es anders. Im Geist ist es anders. Gott sieht es völlig anders. Gott sieht erstens schon mal das Vollkommene, was wir noch gar nicht erkennen können. Er sieht uns schon als rein, heilig, vollkommen. Und er sagt, ja, ihr seid hier auf Erden und ich verwandle euch. Ich verwandle euch. Ich tue euch in mein Bild umformen. Er formte die Erde. Also unser geistlicher Körper erlebt und er hat wieder die Fähigkeit, den Willen Gottes zu erfahren und an die Seele weiterzugeben, unseren Verstand. Er hat die Möglichkeit. Jetzt haben wir die Möglichkeit, den Input wieder von Gott zu bekommen. Und die von Gott geleitete Seele wird dafür sorgen, dass unsere Worte und unsere Werke dem Willen Gottes entsprechen. Ist das nicht schön? Wir dürfen nicht andersrum an. Wir können nicht mit dem Gesetz anfangen, sondern wir müssen mit dem Geist anfangen. Der Geist gibt uns in unsere Seele Input, geistlichen Input, etwas von Gott. Und wir setzen es um. Wir haben ja den Körper immer noch und dieser Körper ist gut und Gott hat uns diesen Körper auch erhalten. Und Gott will auch diesen Körper heilen. Warum? Weil er durch diesen Körper in dieser Welt handeln will. Jetzt schon. Er will nicht erst in Ewigkeit warten, sondern er will jetzt schon handeln. Und drum, er braucht diesen deinen Körper, meinen Körper, er braucht ihn. In dieser Welt braucht er einen Körper. Und er will, dass das, was von Gott kommt, unsere Seele verarbeitet und dann unserem Körper weitergibt. Dass wir Worte sprechen, Worte Gottes sprechen. Dass wir Taten der Liebe tun. Dass Menschen an uns Jesus Christus erkennen. Und an was die Menschen, sie können es nicht am Geist erkennen. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, die können es nicht am Geist erkennen, weil den Geist verstehen sie nicht. Aber uns können sie verstehen. Warum? Weil wir noch im Leibe sind. Drum lässt uns Gott übrigens im Leib. Und drum lässt Gott uns auch in dem Leib, in dem wir jetzt nun mal sind. Auch wenn wir so manchmal uns etwas anderes vorstellen. Aber Gott hat uns deswegen hier drin gelassen, dass wir eine Verbindung schaffen können zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen, damit wir sie mit hineinnehmen können. Wir sind die Verbindung. Wir sind die Verbindung zu dieser Welt. Nützen wir sie. In Johannes 3, da heißt es, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Also was mir halt einfach wichtig war, ich sag's euch mal so, ist tatsächlich, es ist eine neue Geburt. Gott hat tatsächlich was Neues geschaffen. Und er hat aber das alte, unser altes, die alte Erde genommen, um daraus etwas völlig Neues zu schaffen. Okay, also die Seele, um es nochmal so zusammenzufassen, die Seele definieren wir als unsichtbaren Teil des Menschen. Also unser Verstand, unsere Gefühle, unser Denken, unsere Überzeugungen, unser gespeicherten Erfahrungen und das, was den Mensch ausmacht, unser Ich. Auch das, was gerichtet wird übrigens. In Ewigkeit, ja. Das auch was, das, was ins Gericht reinkommt. Das ist die Seele. Was passiert denn mit der Seele, wenn wir sterben? Also der Geist und die Seele wird den Körper verlassen. Und wobei man dann sehen wird, dass tatsächlich der Geist die Seele trägt. Ich finde es immer auch so spannend und es muss so sein, wenn Geist und Seele den Körper verlassen, dass du bleibst. Das war mir oft eine Frage auch, die ich hatte, inwieweit verändert sich das? Aber nein, alles, was wir wissen, ist, dass der Mensch bleibt. Und wir sehen, dass dieser Geist, diese Seele, der Geist, das übernimmt. Der geistliche Körper übernimmt tatsächlich komplett die Seele. Das spricht also alle unsere Erfahrungen, Gedanken sind nicht auf einmal weg, nur weil das Gehirn nicht mehr arbeitet. Und das war auch das, was dieser Chirurg eben, was ihn einerseits wirklich fasziniert hat. Er hat gesagt, normalerweise ist es ja dann so, dass das Gehirn ja immer mehr abnimmt und verlöscht. Und er hat gesagt, aber es hat zugenommen. Er hat gesagt, seine Gedanken waren in einer Klarheit, wie er sie hier auf dieser Erde noch nie hatte. Und was er sah, war in einer Klarheit, die er noch nie auf dieser Erde erfahren hatte. Und da hat er gesagt, das ist nach meiner Theorie, die ich vorher den Studenten weitergegeben hat, ist das nicht möglich. Denn das Gehirn, auch wenn es nochmal explodiert, aber das Natürliche nimmt auch ab. Aber wenn da nicht der Geist wäre, der das übernimmt, und so sehe ich, dass der Geist alles genauso trägt. Er trägt alles mit. Und drum, der Mensch ist nicht einfach verschwunden. Das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen, dass der Mensch einfach weg ist, wenn er gestorben ist. Er ist nicht weg. Deine Seele bleibt. Und es muss ja auch so sein. Also ich habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn es anders wäre, wenn das alles weg wäre? Wie willst du denn einen Menschen richten, der nichts mehr weiß? Würde schwierig fallen. Ja, also du kannst ja nur einen Menschen, auch die Menschen ins Gericht kommen, nur dann auch richten, wenn der Mensch sich auch dessen noch bewusst ist, was ist und was war, auch die Vergangenheit. Okay. Ich habe hier noch einen interessanten Vers auf Hebräer 12, den möchte ich euch noch bringen. Sondern ihr seid gekommen, und dann kommt eine ganze Auflistung, und dann geht's mit 23 weiter. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter, also wir reden hier von der geistlichen Welt, zu Gott, dem Richter, über alle. Wir haben gerade über das Gericht gesprochen, Gott, dem Richter über alle. Und jetzt kommt es, was vielleicht einige überrascht, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Also die Menschen, die uns schon vorausgegangen sind im Glauben, sie werden hier als Geister der vollendeten Gerechten bezeichnet. Der Geist ist noch da, dein Geist ist noch da. Übrigens auch die Engel werden als dienstbare Geister bezeichnet. Okay, zum Schluss, ich komme schon zum Schluss. Noch eine entscheidende Frage. Wer darf über deine Seele bestimmen? Wer darf über deine Seele bestimmen? Das ist nämlich die entscheidende Frage. Ist es der Heilige Geist oder ist es das Sichtbare? Und das müssen wir jeden Tag für uns entscheiden. Wo schauen wir hin? Und die ganze Wahrheit ist, wir sind tatsächlich auf dem Weg. Römer 12, 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Also, nehmt nicht alles was an, was diese Welt glaubt. Was in dieser Welt als Wahrheit gilt. Nehmt nicht alles an. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Macht nicht alles, was diese Welt tut. Sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Erneuerung, Erneuerung, neu Es kommt was Neues, eine neue Kreatur. Erneuert euren Sinn, erneuert euer Denken, erneuert es. Richtet es aus nach dem, was Gott uns sagt. Richtet es aus nach Gottes Wort. Richtet es aus, was der Heilige Geist in dein Leben spricht. Danach richtet es aus. Wir sind ganz schön gefordert. Also mit dieser Stelle bist du dein ganzes Leben lang beschäftigt. Da bist du beschäftigt. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist ein Prozess, der, wie gesagt, in die andere Welt hineinreicht. Und nachdem der Heilige Geist in unser Leben gekommen ist, ich habe es vorhin gesagt, er fängt sofort an, diese Festplatte neu zu beschreiben, Bereich zu löschen, die wirklich da nicht drauf gehören. Er löscht ganz üble Dinge aus unserem Leben und er beschreibt sie ganz neu. Kann das in dieser Welt voll Ungerechtigkeit funktionieren? Man muss schon sagen, also ich habe mir auch schon so Gedanken gemacht, unsere Seele hat eine Vergangenheit, die sie gespeichert hat. Viele Enttäuschungen, Verletzungen, viele Lügen, die wir verbreitet haben und Lügen, die wir geglaubt haben, falsche Ansichten, falsche Überzeugungen. Da ist so viel Mist. Da ist so viel Mist. Alles gespeichert in deiner Seele. Und die Seele ohne Gott, sie war wirklich wie ein Land. Ein Land, auf dem Festungen und Bollwerke gebaut sind, die gegen Gottes Willen arbeiten, die gegen Gottes Erkenntnis sind. Und er baut mit, und das will ich nochmal sagen, auch mit ganz kräftiger Unterstützung des Feindes, des Teufels, um es ganz klar zu sagen, und all seiner Mächte. Sie helfen da ganz extrem mit, wenn es darum geht, Bollwerke gegen Gott zu errichten. Da sind sie sofort dabei. Sie sind übrigens auch Geister. Aber Jesus, er ist stärker. Jesus ist stärker. Und ich habe mir gedacht, ja, warum komme ich jetzt eigentlich? Wir haben die letzten Male, um es vielleicht allen zu sagen, wir haben die letzten Male viel über die Waffenrüstung Gottes gesprochen. Und irgendwie habe ich dann den Vers und dann dachte ich mir, hey, ich komme eigentlich genau da auch wieder raus. Kämpft. 2. Korinther 10, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Absichten, Gedankengebäude. Es sind Gedankengebäude. Zu zerstören. Alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Kämpft. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Und Jesus, er will uns Mut zusprechen. Und das, damit will ich dann auch abschließen. Lukas 10, 19. Seht, ich habe euch Macht gegeben. Wir sind jetzt nicht mehr die arm elenden Menschen, sondern wir sind eine neue Kreatur. Wir sind Kinder Gottes, haben wir vorhin so schön gesungen. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir haben Macht, wir haben Autorität. Wir haben noch diesen Kampf auf dieser Welt, ja. Aber es ist ein Kampf, der bereits gewonnen wurde auf Golgatha. Es ist ein Kampf, den wir kämpfen, wo wir wissen, wo wir den Ausgang des Kampfes kennen. Da, wo wir auch wissen, dass auch unser Leben wird siegreich enden. Mag es manchmal aussehen, wie es will. Wir werden als Sieger vom Platz gehen, wo so wir an Jesus Christus, unserem Herrn, festhalten. Werden wir als Sieger vom Platz gehen. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und auf Skorpione. Das sind teuflische Mächte. Über alle Macht, alle Gewalt des Feindes. Ich habe euch Macht gegeben. Und jetzt kommt es. Nichts wird euch schaden. Nichts wird euch schaden. Ich habe euch einen Schutz gegeben. Verbirgt euch hinter der Waffenrüstung Gottes. Gott hat uns einen Schutz gegeben. nichts wird euch schaden. Aber wir müssen das ernst nehmen. Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, wird schon alles irgendwie werden. Glaube wird schon irgendwie laufen. Wir müssen das ernst nehmen. Wir müssen an der Kommunikation, unserer Kommunikation zu Gott, wir müssen jeden Tag dran arbeiten. Wir müssen lernen. Wir müssen das Wort Gottes lesen. Wir müssen beten. Das bedeutet Kommunikation übrigens, ja. Das ist Gebet. Also wenn wir zu Gott beten, das sprechen wir zu Gott. Aber er spricht auch zu uns. Und so entsteht ein starker innerer Mensch. So entsteht eine Seele. So entstehen Gedanken, die Gott gefallen. Und so entstehen neue Festungen, aber diesmal keine Festungen des Feindes, sondern Festungen Gottes. Denn eine feste Burg ist unser Gott. Amen. Und diese Festung, die baut er in unserem Leben. Gott segne euch. Amen.